jetzt verloren und unser Sohn, der hat jetzt Freude daran gefunden und mit dem gehe ich dann öfters mal so in den Schulhof, spielen wir Tischtennis miteinander, genau. Aber das ist so eher Beziehung mit meinem Sohn. Sonst habe ich schon eher auch so Gefallen, wo ich zur Ruhe komme, dass ich recht viel Fahrrad fahre. Genau, und sonst interessiere ich mich schon für, ja, ich bin, glaube ich, kein so Spezialist, so vom Typus her, sondern mich interessieren sehr viele Dinge. Ja, genau, und dann dadurch lese ich auch einiges. Ja.
Wie ich selber, ja.
Okay.
Ich habe auch viele Interessen.
Ja. Ja.
Jetzt, wichtige Frage, hast du einen Lieblingsfilm?
Film?
Ja, ein Lieblingsfilm.
Das fragt mich mein Sohn auch immer.
Findest du Daniel noch?
Ja, ja, also ich finde so Forrest Gump, finde ich schön und sehr gut, sehr wertvoll. Braveheart ist aus Schottland, genau, so dieser Mut dieses Mannes, die Aufopferung auch und die Leidenschaft für etwas, das finde ich ja, für mich persönlich schon sehr gut. Aber ja, das sind schon ältere Filme, aber das sind so zwei, die mich schon sehr stark inspiriert haben. Ja. Genau.
Jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn du ein Wachsmal essen müsstest, welche Farbe wäre denn?
Voilà. Da kann man die essen. Das ist schon gut.
Ich glaube, das sind jetzt nicht gesundheitlich bedenklich, aber
okay, okay.
Wenn man die Auswahl hätte, über die ganze Farbpalette.
Okay, gut. Also so Meeresblau oder so. Ja,
ja, das wäre der Stil.
Genau.
Ja, das ist auch deine Lieblingsfarbe.
Ja, ja, doch, blau ist schon blau. Ist gut, ja. Ja.
Gehst du dann auch gerne ins Meer?
Ja, aber ich gehe gerne sowohl als auch. Also ich mag die Berge, finde ich, so zur Ruhe zu kommen, finde ich schon extrem gut. Mit der Familie ist es gut am Meer, weil da die Bedürfnisse so sehr eng zusammenkommen. Genau, deswegen gehen wir da oft öfter ans Meer wie in den Bergen. Das für die Tochter mit Wandern ist so ein bisschen herausfordernd.
Das glaube ich. Ja. Zu motivieren, oder?
Ja.
Ist nicht so. Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Wenn du mit einer biblischen Persönlichkeit zu Abend essen könntest, wer wäre es denn für dich?
Wenn Jesus ist immer die richtige Antwort, oder?
Ja. Ja, stimmt, ja.
Außerhalb von Jesus, oder?
Ja, genau.
Ja, nicht so einfach. Ich glaube, jetzt, mein Name ist Daniel und so wird es vielleicht mit Daniel, aber ich würde, glaube ich, eher noch David oder so nehmen, weil er mir vom Typus her, glaube ich, eher näher ist, wie also auch diese Ambivalenz oder diese Widersprüchlichkeit auch in seinem Leben, die ich auch bei mir so sehe und so, wie er mit diesen Widersprüchen in sich, die er ja schon sehr gut vereinen konnte. Und ich finde ja, ja, auch Gott hat recht viel in diese Person hineingesetzt, also das ganze Königreich auf ihn aufgesetzt. Ja, genau. Das, ja, ja, ja. Doch ich würde mit David
zusammen essen.
Ja, ja.
Jetzt eine letzte Frage. Was hat dich denn hier heute gegeben? Hierher verschlagen?
Ja, euer liebevoller Pastor, Rainer Hopper, den ich wirklich sehr schätzen gelernt habe, so die letzten 2 Jahre. Er war auch bei Besprechungen, die wir in Schwäbisch Hall dann gehabt haben, mit den Pastoren zusammen oder in dem Pastorenteam war er immer dabei. Und ich, also was ich an ihm wirklich schätze, das geht ein bisschen außerhalb der Frage, ist schon, dass er ein breites Wissensspektrum einfach hat über die Welt und wie Gott die Welt sieht und so weiter, auch eine sehr hohe Liebe, was die Gesellschaft betrifft und was sie herausfordert und so. Das hat mich fasziniert oder fasziniert mich an ihm. Und dann hat er uns eingeladen, ab und zu treffen wir uns dann zum Beten und zum Frühstück, Stücken nach Geildorf und so. Und dann haben wir oben in der Empore dort gefrühstückt und das fanden wir schon sehr interessant. Das hat keiner unserer Gemeindehäuser und dann die Infrastruktur mit Tischtennisplatte, mit Billards und dann auch der schöne Raum hier. Und dann haben wir gefragt. Ja, genau. Und dann habe ich vorhin mitbekommen, Martin hat dann zu Rainer gesagt, die können gerne kommen. Es muss halt einer predigen und jetzt bin ich da.
Ah, okay. Ja, du bist nicht alleine da.
Ja, genau.
Genau.
Ja, ja, wir sind der Abschluss des biblischen Unterrichts oder so. Wir, ja, genau, im April feiern wir Abschluss des biblischen Unterrichts von Leuten unterschiedlicher Gemeinden, die da sind, wo sie herkommen, das wisst ihr schon. Und genau, wir sind normalerweise 10 Leute und ich glaube 15 Leute, die den biblischen Unterricht abschließen werden dann im April. Und wir sind, ich glaube, also recht viele Mitarbeiter, fast so viele Mitarbeiter wie wir. Wir haben uns halt aufgeteilt in dem Jahr, genau, also so 7, 8 Mitarbeiter, genau, die wir jetzt im Laufe des Jahres immer verschiedene Einheiten über die Heilige Schrift und wie Gott die Welt sieht, miteinander durchgenommen haben. Und wir sind jetzt einfach hierher gekommen, weil das so richtig gut war. Und damit ihr so ein bisschen was mitbekommt, wie es war aus dem Wochenende, habe ich jetzt 2 Leute gefragt, den Nati Pfefferle und die Rebecca Polokat. Richtig? Nee, Palokat. Sorry. Genau. Also, genau, für uns war dieses Wochenende, haben wir also den Fokus auf die Dreieinigkeit Gottes gelegt. Und das ist ja schon ein sehr geheimnisvolles Thema. Gott, 3 Personen in einem und trotzdem unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, und das macht unseren Gott aber auch so vielfältig und ja, so spannend, das Ganze. Rebecca, du hast, glaube ich, auch eine Einheit gemacht gestern. Und was ist dir so jetzt an diesem Wochenende von dieser Thematik für dich ganz persönlich so hängen geblieben, wo du sagst, ja, das ist jetzt für mich neu, das hat mich neu inspiriert, das fordert mich vielleicht auch. Oder gibt es sowas überhaupt?
Ja, tatsächlich. Sachpunkte, die mit meiner eigenen Vorbereitung hängen geblieben sind, dass mir nochmal Leute bewusst geworden ist, dass Gott 3 Personen ist, aber in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seinem, ja, was wir tun wollen, komplett vereinigt. Ich habe mich komplett noch angesprochen und ich habe nochmal klar das andere Thema dabei gehabt, die Ebenwilligkeit Gottes, und das hat mir alle da angesprochen, weil ich das erste Mal so richtig auf der tiefer in dieses Thema eingetaucht bin. Genau.
Vielen Dank. Nati, was war so das Highlight für dich an diesem Wochenende?
Also das Highlight war gestern, da haben wir ein Geländespiel gemacht und sonst halt über das Wochenende verteilt Tischtennis spielen.
Ja, hey, vielen Dank an euch beide. Ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr hier sein dürft. Diese Dreieinigkeit, die haben wir dann auch noch in der Symbolik aufgemalt und gerade in der Mitte der Sohn Jesus, das wurde von Daniel gemacht, also er ist ein richtiger Künstler, darf ich es aufs Flügel legen, dann könnt ihr es gerne euch anschauen. Sorry.
Nichts entschuldigen. Dann lasst uns jetzt gemeinsam das nächste Lied singen.
Gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du hier bist, mitten unter uns. Und wir haben gesungen, wir brauchen dich. Und ich sage dir, wir brauchen dich so sehr, mehr als bisher. Und wenn es dein Wille ist, dass du uns einfach ein offenes Herz gibst, dass wir empfangender sind. Jesus, in deinem Namen. Amen. Mit uns einen Text lesen aus dem Markus, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15. Ihr könnt es hier mitlesen, die Verse 21 bis 28. Und dort heißt es, eine kananäische Frau vertraut auf Jesus. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus dieser Gegend zu ihm. Sie schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie weg, denn sie schreit hinter dir her. Aber Jesus antwortete: Ich bin nur zu Israel gesandt, diese Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hilf mir doch. Jesus antwortete: Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete: Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel. Da lebten hauptsächlich Nicht-Juden und Jesus nennt sie, er nennt sie Heiden. Heiden, ein Synonym für Menschen, die nicht an den Dreieinigen, an den lebendigen Gott glauben, was sie glauben, fremde Götter, Atheisten, oder sie sind Atheisten, die sagen, sie glauben an nichts. Und weil das so ist, weil es nicht Israel ist, deswegen sagen sie, wir gehen in dieses Nachbarausland, in die Nachbarschaft, um Ruhe zu bekommen. Der Plan mit der Ruhe und diesem Zurückgezogensein, der geht scheinbar nicht so auf, wie es geplant war. Da kommt diese Frau, eine Frau aus dem Gebiet, für Jesus eine Ausländerin, und sie ist mega verzweifelt. Und sie fleht Jesus an und schreit ihm ihre komplette Not heraus. Ihre komplette Not. Also eine sehr starke Emotion. Da kommt alles zusammen. Wut, Verletzung, das nicht geheilt worden ist. Sie schreit ihre Not heraus. Sie will, dass ihre Tochter wieder gesund wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein sehr impulsiver oder eher impulsiver Mensch. Genau, manchmal ist es gut und manchmal ist es halt nicht so gut. Und wenn ich in irgendwelche Notsituationen komme oder so eine gewisse Ohnmacht kommt, dann wird meine Stimme schon auch noch lauter, wie sie schon ist. Meine Kinder können da ein Lied von singen. Und das bedeutet aber oftmals, dass Kommunikation irgendwie am Ende ist. Es geht nicht mehr weiter und dann wirst du laut. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder mir geht es einfach so. Das ist ein Gefühl der Ohnmacht. Bei ihr ist es auch ein Gefühl der Ohnmacht, nicht, dass sie irgendwie, dass es negativ ist, dieser Gefühlsausbruch, sondern das ist Not. Das ist Not. Sie schreit ihre Not heraus und sie sagt diesen Titel Herr, Sohn Davids. Und das beinhaltet, wenn sie sagt Herr, beinhaltet dieses, ja, ich ordne dich mir unter. Und er sagt dieses, du hast die Macht, du hast die Autorität, du bist derjenige, der jetzt diese böse Macht, die jetzt bei meiner Tochter da irgendwie da ist, dieser Dämon, dass du den wegnimmst, dass dieser Geist, dieser böse Geist fliehen muss. Das bedeutet dieser Titel Herr. Der zweite Titel, den sie sagt, ist Sohn Davids. Also ein bisschen muss sie sich schon auch ein bisschen ausgekannt haben, sonst hätte sie das nicht gesagt, obwohl sie Ausländer ist. Ein bisschen musste sie von diesem jüdischen Glauben gekannt haben. Und das macht deutlich, dass er der versprochene Messias, der Retter ist. Der versprochen ist von den Propheten im Alten Testament. Das spricht sie, wenn sie Jesus anspricht, Herr, Sohn Davids. Und sie kommt einfach mit dem, was sie irgendwie weiß, kommt sie zu Jesus. Und sie sagt, erbarm dich jetzt über mich. Und hab diese Empathie, hab dieses Mitleid. Lass uns dir nicht egal sein, was jetzt passiert. Sie lehnt sich da schon ziemlich weit aus dem Fenster. Aber was die Frau hat, ist definitiv, sie ist mutig. Und sie lässt sich nicht schnell da abwenden, oder? Und sie ringt mit Jesus. Sie ringt mit Jesus. Und was ist? Jesus ist derjenige, der diese Frau dreimal zurückweist. Dreimal zurückweist. Wie ist die erste Zurückweisung? Die erste Zurückweisung ist dieses, dass sie überhaupt nichts sagt. Schweigt. Ist ruhig. Er ignoriert das Ganze. Bei mir kommt es nicht so oft vor, glaube ich, dass ich irgendwie ignoriere. Aber manchmal bin ich überfordert, wenn mich jemand was fragt. Dann schweige ich auch. Aber was macht sie? Sie macht nicht irgendwie den Rückzieher oder lässt sich da abwimmeln, sondern sie bittet und was macht sie weiter? Sie fleht weiter. Und dann kommt die zweite Zurückweisung. Die zweite Zurückweisung, die beginnt so, dass die Jünger das schon merken, also da ist jetzt so eine Situation da, wissen nicht so genau, ist Jesus jetzt überfordert mit dem Ganzen oder müssen sie jetzt da auch irgendetwas tun? Der Fokus bei ihnen liegt ja darin, wir wollen Ruhe haben. Aber es passiert nicht. Ja? Sie sind genervt von dieser Situation. Also und sie sagen jetzt, Jesus, mach irgendetwas, die geht nicht weg. Was macht Jesus? Er sagt, ja, sorry, ich bin nicht zuständig. Ich bin nicht zu den Heiden gesandt. Das ist nicht mein Auftrag. Das ist nicht mein Auftrag, denen jetzt da den Start des Reich Gottes zu sagen. Was sagt ihr? Für mein Verständnis ziemlich hart und auch ein bisschen unflexibel, finde ich. Auf jeden Fall, was man ihm nicht vorwerfen kann, dass er nicht irgendwie zielorientiert wäre. Das ist ja schon auch heutzutage schon eine mega Kompetenz, die man, ja, sagt man schon, immer braucht. Ja? Der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Ich habe vielleicht etwas weniger. Genau, zielorientiert zu sein. Also auftragsorientiert, zielorientiert zu sein. Wie ist die Reaktion dieser Frau nach der zweiten Zurückweisung? Also für mich wäre da definitiv klar, ich würde den Rückzieher antreten und sagen, der hat irgendwie ist die Luft raus oder keine Ahnung. Ja, der will einfach nicht. Ja? Aber was macht sie? Sie macht weiter. Sie fällt ihm jetzt auf diese Knie. Für sie ist es schon, der letzte Anker, die letzte Hoffnung, irgendwie, das birgt sich in dieser ganzen Situation. Das setzt sie alles rein. Sie setzt alles in diese Situation rein. Das ist so, es macht nochmal sehr deutlich diese Ohnmacht, diese Hilfsbedürftigkeit, diese völlige Verzweiflung in dieser Notlage, in der ihre Tochter, in dem sie, ja, wo sie sich stark auch identifiziert mit dem Leid ihrer Tochter und wo die gemeinsam in dieser Notlage sind. Und sie sagt, Herr, hilf mir doch. Und die Reaktion von Jesus, dritte Zurückweisung. Aber jetzt ist schon nochmal, man muss da ein bisschen unterscheiden mit diesen anderen beiden. Beim ersten schweigt er, also es ist schon eine gewisse Steigerung. Jesus wird kommunikativer und zumindest, früher habe ich immer so gedacht, die Leute müssen doch eigentlich, wenn ich irgendetwas tue und mache und entscheide, dann müssen die doch verstehen, okay, der handelt doch aus gutem Willen heraus. Ja, der handelt doch aus gutem, wir müssen nicht nachfragen. Da hat mich im Laufe meiner Ehejahre, hat mich das was anderes gelehrt, dass man die Dinge schon recht gut erklären muss, warum ich etwas tue und warum ich etwas nicht tue. Ja, genau. Und das macht Jesus auch. Er erklärt ihr, warum das so ist. Und sie sagt, hey, jetzt, er sagt zu ihr so in dem Sinn, versuch dich ein bisschen einzulassen auf das Ganze und mich zu verstehen, warum ich so entscheide. Und er sagt ihr jetzt einen krassen Vergleich. Es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Jesus ist da nicht zimperlich. Jesus ist nicht sensibel mit der Ausdrucksweise, die er da nimmt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Jesus schon an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen weich gespült haben. Ja? Also für mich so dieses Beispiel schlechthin, so, wenn wir sehen, was ihn halt, also bei ihm kommen schon die Emotionen, die zeigt er. Und also es ist einfach so, dass dieses emotionale Gehirn zuerst kommt, bevor das Rationale kommt. Ja? Mir tut es manchmal leid, aber ganz, also meine Wahrnehmung und so meine Erfahrungswerte ist so. Und in diesem Fall, wo Jesus da in diesen Tempelvorraum geht und da diese Händler sieht, da dreht er durch, oder? Und haut, weil er sowas von wütend und genervt ist von dieser Situation. Ja, das kann doch nicht sein, dass die dort Geschäfte machen, in diesem heiligen Haus. Ja? Das ist auch eine Seite von Jesus. Zurück zur Geschichte. In unserer Gesellschaft sind Hunde im Normalfall sind die beliebt. Pepper, Lale, ja, Nati, netter Hund, Familienhund, richtig gut, weiß nicht, der ein oder andere wird von euch auch einen Hund haben. Wer hat einen Hund? Neidig sind. Ah, ja, genau. Familie Götz hat auch einen Hund, ja, genau. Genau, aber Geildorf, es sieht ohne Hunde aus, ja, genau. Ja, okay, gut. Aber meine Kinder, einer der größten Wünsche ist auch einen Hund zu haben. Aber wir wohnen da im Mehrfamilienhaus und ich mag so klein, ich mag Hunde eigentlich auch, aber da in der Wohnung und so, keine Ahnung. Zum Glück hat die Nachbarin einen kleinen Pudel, der lindert das Problem etwas, wo sie ein bisschen dann spazieren gehen können. Also, heutzutage die Hunde so. Zur damaligen Zeit war es so, dass es die meisten Hunde eher halb wilde, dreckige, abfallfressende, streunende Köter waren. Und der Hund war ein Synonym für Heide, für Unrein. Es war eine äußerst schlimme Beleidigung. Einen Hund zu nennen, das bedeutete, diese Person ist unrein. Sie gehört nicht zum Volk Israel. Und ja, also es war eine wirklich schlimme Beleidigung. Schon krass. Was meint hier Jesus? Also wenn wir dort in den Urtext, in das Griechische reinschauen, dann ist es so, dass dort dieses Wort eher in die Richtung geht von Welpe. Welpe, Hündchen, kleiner Hund. Das ist so eine Verkleinerungsform. Und die Mutter steigt auf dieses Beispiel ein und sie sagt zu Jesus, du weißt, wie Familien ihre Mahlzeiten einnehmen. Erst essen die Kinder am Tisch und danach bekommen die Tiere auch etwas. Und es wäre nicht richtig, diese Reihenfolge umzudrehen.
Jesus konzentriert sein Wirken auf Israel. Das soll das Ganze bedeuten. Er ist zuerst zu den Israeliten, er spricht in diesem Text von diesen verlorenen Schafen gekommen, um dort die frohe Botschaft als erstes zu sagen, dass das Reich Gottes mit ihm gestartet ist, dass er der Messias ist. Das ist sein Auftrag innerhalb dieser kurzen Zeit, wo er da ist. Und nicht ins Ausland zu gehen. Nach seiner Auferstehung, das kennt wahrscheinlich die meisten von euch, dass er kurz bevor er zurück zu seinem Vater geht, diesen Missionsbefehl sagt. Geht hin in alle Welt. Das ist dann der Auftrag seiner Jünger und dann der Menschen, die Jesus dann auch nachfolgen, die Erweiterung von dem Ganzen und dort das Reich Gottes dann zu predigen und Menschen zu Jünger zu machen, sie zu taufen. Also, wir halten fest, es ist keine Beleidigung. Es ist keine Beleidigung an diese Frau, sondern es ist einfach eine Erklärung, dass er sein Auftrag ist, zuerst zu Israel zu gehen. Jetzt kommt der Höhepunkt der Geschichte und das Unglaubliche, die nicht zu erwartende Reaktion der Frau. Sie sagt, ja Herr, ich versuche das jetzt zu verstehen. Ich versuche das zu akzeptieren. Ich bin nicht aus Israel, ich bin keine Jüdin und deshalb habe ich auch keinen Platz an diesem Tisch. Das sehe ich ein. Aber was diese Frau nicht macht, sie ist nicht in erster Linie beleidigt. Sie ist nicht zutiefst gekränkt. Ich wäre wahrscheinlich schon da, im Normalfall wäre ich gekränkt gewesen, wenn jemand so da die Dinge an mir an Latz knallt, oder? Und sie sagt sinngemäß, gut, ich habe keinen Platz an diesem Tisch, aber von dem Tisch ist genug für alle da und ich brauche mein Essen und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Sie ringt mit Jesus. Ihr Mut ist groß. Sie weigert sich, ein Nein hinzunehmen. Und so die letzten Monate merke ich schon auch bei mir, dass es schon auch ein starkes Ringen ist. Ein Ringen mit Jesus. Wenn ich verschiedene Situationen persönlich sehe in meinem Leben, bei einigen Menschen, mit denen ich es zu tun habe, engeren Kontakt habe oder auch weltweit, es ist ein Ringen mit Jesus. Warum Dinge sich nicht verändern, warum er nicht eingreift und so weiter, die Not mich lindert. Ein Beispiel, wo mir sehr deutlich geworden ist, dass es wirklich vielen so geht, ist dieses, dass ich hatte eine Geschichte gelesen von einem Pastor und seine Tochter war kurz vor dem Konfirmationsabschluss, also Konfirmation vor dem biblischen Unterricht, vor dem Abschluss. Und die nächsten Tage wird dieser Abschluss sein und sie haben da eine Vorbereitungszeit gehabt und so und auch, dass sie das ihren Glauben bestätigen und so weiter. Und sie kommt zu ihrem Vater, auch mit sehr fragend und sie sagt zu ihm, hey Papa, ich weiß nicht, ob ich das für mein ganzes Leben lang so sagen kann. Und sagen kann, ja, das ist. Und dann ist er sehr einfühlsam, dieser Vater, und er sagt zu ihr, das musst du nicht. Was du dort uns versprichst, ist, dass du ein Leben lang damit ringen wirst. Und ich ermutige euch, dass ihr ein Leben lang mit diesem Jesus ringt. Das hat diese Frau auch getan. Und zum Schluss, diesen Glauben, dieses Vertrauen, in unserer westlichen Kultur ist es doch so, dass wir sehr stark für unsere Rechte, auf unsere Rechte pochen. Ja, das ist mein Recht und so weiter. Das steht mir zu, diese Gelder und so weiter. Und das tut diese Frau nicht. Sie ist auf der einen Seite extremst hartnäckig, aber auf der anderen Seite pocht sie nicht auf ihr Recht. Was man vielleicht denken könnte, wenn man Jesus trifft, dann ist doch klar, dass der hilft, oder? Das vermeintliche Recht. Sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdiene, weil du, Herr, weil du gut bist, weil du gut bist und ich brauche dich jetzt. Diese Frau hat das Evangelium, diese Botschaft von Jesus auf eindrückliche Weise verstanden. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du gut bist. Deshalb gib das mir jetzt, bitte. Und deshalb erbarm dich. Sei ein bisschen flexibel. Mach das. Diese Frau beeindruckt mich mit ihrer Zustimmung. Sie sagt, ja, Herr, ja, uneingeschränkt stimme ich dir zu. Du sagst die Wahrheit, ich akzeptiere das, was du sagst. Sie ist demütig. Wir hatten auch am Freitag Demut. Was bedeutet das? Nicht so einfach. Demütig sein heißt nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Was sie in erster Linie denkt, ist, sie denkt nicht an sich selbst, sondern sie sieht Jesus und weiß, er ist Herr, der Sohn Davids. Er denkt, und sie denkt an ihre Tochter, dass Jesus jetzt ihr helfen kann. Und deshalb geht sie mit ihrer Bitte nicht zurück, sondern sie bittet weiter. Demütig sein heißt, ich akzeptiere meine Stellung. Du Gott, ich bin dein Geschöpf. Ich vertraue dir, du hast das Ganze hier im Griff. Ich bin gewollt, ich habe Stärken, ich habe Begabungen. Das hast du mir gegeben. Und genauso diese Schwachheit Gott hinhalten. Ich brauche dich. Ich bin empfangender, bedürftiger. Ich habe oft Unzulänglichkeiten, Schwächen, treffe falsche Entscheidungen, verletze dich, verletze den Nächsten. Und ich brauche dich so sehr. Ich komme zum Schluss. Jesus zeichnete diese Frau in diesem Gleichnis als Hündchen. Aber Jesus selbst ist derjenige, der für dich und mich zu Hause geboren ist. Um dich zu sein. Es wird ganz deutlich, dass Jesus sich identifiziert. Sie hat Mut, sich Jesus unterzuordnen und trotzdem sein Wort anzunehmen. Mutig aus dieser Demut heraus. Für sie ist die Grundlage, dass sie sagt, ja Herr. Und dann schreitet sie aus dieser Demut heraus mutig in diesen Raum, den Gott ihr gibt, diesem unter diesem Tisch zu sitzen, in seiner Nähe. Und es fallen Krümel von diesem Brot auf den Boden. Und genau so einen Krümel bittet sie Jesus. Und Jesus sieht dieses Vertrauen, diesen Glauben. Und er schenkt dir weit mehr als diese Krümel. Lasst uns von dieser Frau lernen. Mutig, demütig und demütig. Mutig zu sein. Wie kann das konkret werden in unserem Leben? So ein Charakter, demütig, mutig zu sein. Es geschieht in der Beziehung zu Gott, in der leidenschaftlichen, liebevollen, treuen Liebe zu unserem lebendigen Gott, indem wir Gemeinschaft der Heiligen pflegen, indem wir sein Wort lesen, persönlich Gemeinschaft mit ihm haben. Wir könnten diese Liste noch mega lang machen. Ich glaube aber, heutzutage sind Friedensstifter, von denen wir vorhin in dem Psalm gelesen haben, dass der Friede über uns kommt. Und dass wir diesen Frieden, diesen Shalom, den Gott uns gibt, dass wir den weitergeben. Und ich weiß, es ist oft mutig, dort den ersten Schritt zu gehen. Wenn man vielleicht denkt ja, vielleicht nimmt der Antrag dieses Friedensangebot nicht an. Ich kann mir die Enttäuschung ersparen. Und ich glaube, heutzutage ist schon oft auch im Leben, in der Geschäftswelt so, man sollte Recht behalten. Ich poche auf mein Recht. Ich poche auf mein Recht. Und die Heilige Schrift und das, was Jesus auch sagt, ist oft im Widerspruch zu dem Ganzen. Ja, dass wir nicht immer Recht haben müssen. In der Schule, bei Kollegen. Nicht immer besser, wisserisch dazustehen, sondern respektvoll miteinander umgehen. Ja, und ich glaube, so ein dienender, liebevoller Mensch, den Gott geprägt hat, nichts Besseres gibt es für diese Welt. Amen. Ja, mein Moment der Stille und wird mit ihm zu dem lebendigen Gott kommen. Und wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr in Stillen dann folgendes Gebet mitsprechen, dass ich nach dieser Stille beten werde. Hilf uns, dir zu vertrauen. Du bist ein guter Gott.